Gestern Abend hatten wir uns befasst mit den Versen 1 bis 9 aus dem Epheserbrief Kapitel 2. Heute Abend möchte ich eigentlich Fortsetzung machen, aber zunächst diese Verse in den Zusammenhang stellen. Denn Kapitel 2 beginnt nicht mit einem neuen Satz, sondern setzt einen bereits langen Satz in Kapitel 1 fort. Der Satz beginnt mit Kapitel 1, Vers 15. Vor dem haben wir schon einen langen Satz, in welchem der Apostel Paulus seinen Rettergott lobt. Das sind die Verse 3 bis 14. Die sind alle ein Satz, in welchem Paulus Gott lobt für seine große Rettung. Mit Vers 15 berichtet er von seinem Beten in Bezug auf seine Zuhörer. Er dankt für sie und er bittet für sie, er legt Fürbitte ein für sie. Es waren wohl sehr viele, die diesen Brief bekamen, nachdem er geschrieben worden war und in Ephesus abgeliefert wurde. Denn als Paulus dort evangelisiert hatte, waren es sehr viele im Hinterland, die in dieser Zeit, in diesen Jahren, denn er war einige Jahre dort, das Evangelium hörten. Das dürfte bis nach Kolosse und Laodicea hin gegangen sein, diese Botschaft. Wer sie dorthin getragen hat, wissen wir nicht. Es könnten Menschen sein, die während der Evangelisation in Ephesus zum Glauben gekommen waren und zwischendurch hinausgingen. Es könnten aber auch Leute sein, die von außen her Ephesus einmal besuchten, geschäftsmäßig oder sonst, aus sonstiger Ursache. Und solche könnten dann Paulus in Ephesus gehört haben und die Botschaft, nachdem sie sie angenommen hatten, wieder zurück nach Hause getragen haben. Wenn nun Paulus an diese Geschwister, die dort erreicht wurden, einen Brief schreibt, dann dürfte er sehr schnell vervielfältigt worden sein, immer wieder kopiert worden sein und in die verschiedenen Kreise hineingetragen worden sein. Die Art und Weise, wie Paulus in diesem Brief spricht, lässt uns vermuten, dass das der Fall war. Er berichtet also mit Vers 15 Kapitel 1, wie er Fürbitte einlegt für sie, in seinem Danken für sie. Und ich möchte diese ersten Verse lesen und dann einen Sprung tun mit Vers 20. Dort will ich den Text verlassen und hinübergehen zu Kapitel 2. Und dann werden wir vielleicht den Zusammenhang mitkriegen. Also ich fange an zu lesen von Kapitel 1, Vers 15. Deswegen, weil Gott zu loben und zu preisen ist für seine große Rettung und alle seine Segnungen, deswegen, nachdem ich von dem Glauben unter euch im Herrn Jesus und der Liebe zu allen Heiligen hörte, lasse ich auch nicht ab, für euch zu danken und euer bei meinen Gebeten zu gedenken. Und jetzt erzählt er, wofür er betet. Damit der Gott unseres Herrn, Jesu Christi, der Vater der Herrlichkeit, euch Geist der Weisheit und der Offenbarung gebe. Er bittet, dass durch den Heiligen Geist sie neue Einsichten bekommen, Weisheit für ihren Lebensweg. Und diese Weisheit brauchen wir immer wieder, das zeigt uns der König Salomo in seinen Büchern. Sie brauchen neues Licht durch Offenbarung. Nun haben die Apostel und Propheten zu Jesu Zeiten und danach geschrieben, aber auch wir brauchen immer wieder Offenbarung durch den Heiligen Geist, denn wir verstehen nicht sofort, was hier geschrieben steht. Und dann dürfen wir beten, wie Paulus das hier tut, und uns wird offenbart, was hier eigentlich geschrieben steht. Und Paulus betet dafür. Das ist das eine. In Erkenntnis seiner selbst. Wenn wir die Schrift lesen, dann lernen wir Gott kennen. Und wenn wir Gott kennenlernen in seinem Wort, dann bekommen wir Weisheit und Offenbarung durch den Heiligen Geist. Wobei, Vers 18, wobei die Augen eures Denkens erleuchtet seien. Wenn wir Gott kennenlernen in seinem Wort durch den Heiligen Geist, dann werden uns die Augen geöffnet. Wofür? Paulus nennt hier dreierlei. Wobei die Augen eures Denkens erleuchtet seien, um zu wissen, erstens, welches die Hoffnung eures Rufes sei, was uns noch bevorsteht. Der Apostel will, dass wir offene Augen haben für unsere Zukunft beim Herrn Jesus. Dazu sind wir gerufen in Jesus Christus. Zweitens, und welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen. Gott will, dass wir offene Augen bekommen für das, was Gott an uns hat. Und was hat er an uns? Als wir zu ihm kamen, waren wir nichts. Aber er hat aus uns etwas Kostbares gemacht nach seinem großen Plan von Ewigkeit her. Und darüber freut er sich. Und uns sollen die Augen dafür aufgehen, was für ein Erbe er in und an uns hat. Wir sind ihm kostbar, weil er uns so kostbar gemacht hat. Er schätzt sein Werk in uns durch Jesus Christus. Wir sollten uns Zeit nehmen, darüber nachzudenken, nicht nur, wenn wir so zusammenkommen, sondern auch zu Hause oder zwischendurch alleine. Wir schlagen die Schrift auf und lesen darüber, was der Herr für uns getan hat, an uns getan hat. Und wir sehen, wie viel wir ihm bedeuten. Wenn wir merken, wie sehr der Herr uns liebt, und was er von uns hält, wie viel er von uns hält, dann werden wir auch ganz anders in den Tag hineingehen. Denn diese ersten drei Kapitel im Epheserbrief sind Lichtblicke vom Himmel her, um uns hier auf der Erde zu helfen, unseren Weg zu finden. In den ersten drei Kapiteln nimmt der Apostel Paulus uns in den Himmel und lässt uns einmal sehen, was der Herr für uns getan hat und lässt uns von der himmlischen Warte aus sehen, wie sein Werk hier auf der Erde aussieht. Und mit Kapitel 4 nimmt er uns wieder zurück nach Hause und lässt uns hier unsere Aufgaben wahrnehmen. Aber von der himmlischen Warte aus. Es ist also sehr, sehr wichtig, dass wir uns mit den ersten drei Kapiteln des Epheserbriefes befassen. Es ist nicht einfach. Sie sind sehr gedrängt, voll von geistlicher Wahrheit. Und die Sätze werden etwas anders gebaut, als wir gewohnt sind zu sprechen. Wir bilden kurze Sätze. Paulus und die Apostel können sehr lange Sätze bilden. Dann braucht es einen langen Atem, etwas. Ja, wir müssen uns schon zum Denken bemühen, damit wir mitkriegen, was er hier sagt. Wenn wir das aber können, dann gehen uns große Wahrheiten auf und wir lernen, was Jesus an uns hat. Wobei die Augen eures Denkens erleuchtet seien, um zu wissen, welches die Hoffnung seines Rufes und welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen. Und jetzt das Dritte. Und welches die überschwängliche Größe seiner Kraft für uns, die Glaubenden, welches diese Kraft ist, nach der Wirkung der Macht seiner Stärke. Wir sollen nicht nur wissen, was auf uns zukommt, was der Herr für uns bereitgestellt hat. Wir sollen nicht nur erfahren, was der Herr an uns hat und was er für uns getan hat. sondern wir sollen lernen, wie groß die Kraft ist, die er jetzt für uns einsetzt, um für ihn zu leben. Da ist Siegeskraft über die Sünde, da ist Tätigkeitskraft, um für ihn ein Zeugnis zu sein, da ist Kraft für jede Art von Auftrag, die wir hier wahrzunehmen haben, den wir hier wahrzunehmen haben. Das heißt, Gott will, dass wir seine Kraft kennenlernen. Und nun schildert er uns diese Kraft. Vers 20. Die er in dem Christus wirkte. Jetzt führt er uns in die Evangelien. Und jetzt sollte man eigentlich die Evangelien aufschlagen, den einen Finger hier halten und einmal ein bisschen nachlesen in den Evangelien. Was ist das für eine Kraft, die Gott in Christus wirkte? Welches die überschwängliche Größe seiner Kraft für uns, die Glaubenden, ist, nach der Wirkung der Macht seiner Stärke, die er in dem Christus wirkte, den weckte er nämlich von den Toten. Da hat Gott ganz besonders seine Kraft erwiesen, in der Auferstehung Jesu Christi. Aber er hat seine Kraft auch erwiesen, an einer anderen Stelle, wo er von den Toten erweckte. Kapitel 2, Vers 1. Auch weckte er von den Toten euch. Und jetzt will er ist immer noch am Beten, der Satz ist nicht zu Ende, er ist immer noch dabei zu beten, dass uns die Augen aufgehen für die Größe seiner überschwänglichen Kraft, die er für uns bereithält. Eine Kraft, die er in der Auferstehung zeigte, eine Kraft, die er dann offenbarte, als wir zum Glauben an Jesus Christus kamen. Wir schätzen das oft zu gering, dass wir wiedergeboren werden dürften. Aber die Bibel eröffnet uns, dass es nichts weniger brauchte, um uns zu neuem Leben zu bringen, als die Kraft, die Gott verwendete, als er Jesus von den Toten auferweckte. Es ist dieselbe Kraft. Und die Kraft ist es, die er jetzt, während wir Kinder Gottes sind, einsetzt für uns, wenn wir ihm vertrauen, sagt für die Glaubenden. Wenn wir ihm vertrauen, dann setzt er diese Kraft ein für uns zur Bewahrung, zum Dienst, was immer wir brauchen. Dazu dient jetzt Kapitel 2, um uns weiter zu schildern, wie Gott diese Kraft einsetzt. Es geht immer noch um die Kraft, die er brauchte, als er Jesus von den Toten auferweckte und als er uns vom Tode zum Leben brachte. In den Versen 1 bis 3 schildert er unseren Todeszustand, unseren dunklen Hintergrund. Und dann sagt er in Vers 4, ich wiederhole, aber Gott, der reich war an Barmherzigkeit, brachte uns zum Leben. Brachte wegen seiner vielen Liebe, mit der er uns liebte, als wir noch Sünder waren, als wir fern von ihm waren, als wir Toten, Übertretungen und Sünden waren, liebte er uns. Er brachte auch uns, die wir Toten, Übertretungen waren, zum Leben. Wie? Zusammen mit Christus. Christus ist auferstanden, wir sind auferstanden. Christus ist gestorben, wir starben. Christus ist gen Himmel gefahren, wir sind gen Himmel gefahren. Seine Geschichte ist unsere Geschichte. Zusammen mit ihm offenbart Gott an uns seine große Kraft. Zusammen mit Christus, durch Gnade seid ihr gerettet. Jetzt zeigt er, dass alles dieses Geschehen durch seine Gnade gekommen ist. Gestern Abend sprachen wir etwas über diese Gnade. Hauptsächlich gibt es zwei Schwerpunkte in diesem Wort, in diesem Begriff. Wir gebrauchen es sehr schnell und zu Recht auch. Wir brauchen sehr viel Gnade. Wir beten, Herr, gib mir Gnade zu diesem, gib mir Gnade, den Bruder, die Schwester zu lieben, gib mir Gnade zu vergeben, gib mir Gnade, Geduld zu sein, gib mir Kraft, Gnade, diesen Dienst zu tun und so weiter. Wir brauchen diese Gnade. Wir brauchen sie, wenn wir uns schuldig gemacht haben. In seiner Gnade vergibt er uns immer wieder. Dem Petrus legt er nahe, 490 Mal zu vergeben. Und meinen wir, Jesus wird weniger als das vergeben? Das ist Gott ähnlich, was Jesus von Petrus erwartet. Auch uns vergibt Gott nicht nur 490 Mal, 500 und 1000 Mal. Wir dürfen mit jedem Fehler, mit jedem Versagen, mit jeder Schuld dürfen wir zu ihm kommen. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Nicht nur das, sondern uns reinigt von aller Schuld, von allem Flecken, von aller Ungerechtigkeit. Früher hat man Reinigungsmittel gehabt. Ich habe das noch in meiner Jugendzeit erlebt. Wenn wir einen Fleck hatten an einem Sonntagsanzug, dann wurde dieses Mittel gebraucht, um diesen Fleck wegzutun. Aber was war die Folge? Vielleicht wissen die älteren Geschwister das noch. Dann war da so ein Ring. Innerhalb dieses Ringes war alles sauber. Aber der Ring hatte nun offenbar diesen Schmutz, der im Fleck gewesen war. Und jetzt musste man nochmal an die Arbeit gehen, damit man das alles wegkriegte. Wenn Jesus unsere Sünden vergibt, dann gibt es keinen Ring. Dann gibt es nichts, das überbleibt als Hinweis darauf, dass wir schuldig waren. Er macht uns genauso rein, wie Jesus rein ist. Wir werden wirklich gereinigt. Er vergibt uns die Schuld und sie ist weg. Corrie ten Boom pflegte zu sagen, er wirft sie ins Meer, wo es am tiefsten ist, und da hängt er an oder stellt er ein Schild auf oder ein Hinweis, hier ist Fischen verboten. Da darf man nicht mehr suchen nach der Schuld. Gott vergibt sie und sie ist wirklich weg. Das ist seine Gnade, sie vergibt. Aber das Zweite, das erleben wir aus der Erfahrung von Paulus, wenn er bittet, er sagt dreimal, 2. Korinther Kapitel 12, dreimal habe ich den Herrn darum gebeten, dass er diese Schwere von mir nehme, das mich immer wieder plagt. Er schien darunter unterzugehen. Es war so schwierig. Wir wissen nicht genau, was es war. Ich hatte einen Lehrer, Dr. Abraham Unruh, der war der Auffassung, das sei seine Erinnerung daran, dass er die Gemeinde verfolgt hatte. Und ich kann das gut nachvollziehen. Wir wissen es aber nicht genau. Irgendetwas hat der Feind benutzt, ein Dämon benutzt, um ihm zuzusetzen. Und er bat den Herrn ausdrücklich, nimm das doch von mir weg. Und wie antwortete der Herr? Luther übersetzt mit einem Befehl. Das ist leider nicht ganz richtig. Jesus hat eigentlich nicht gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Seine Gnade genügt, ja. Aber wisst ihr, und einige von uns können das vielleicht nachvollziehen, es gibt Erfahrungen im Leben, die zermürben uns derart, dass wir keinen einzigen Strohhalm von Pflicht mehr hinnehmen können. In der Gemeinde in Korinth war ein Bruder, der hatte sich schwer versündigt. Und Paulus musste diese Sache einmal aufgreifen. Und er sagte, ihr müsst euch von diesem Bruder entfernen, ihm die Gemeinschaft entziehen. Er darf nicht ohne weiteres unter euch so tun, als ob er Gemeinschaft mit euch hat. Das muss entfernt werden, dieser Fleck. Und das haben sie in gewissem Maße gemacht. Nicht alle machten damit, aber die meisten wohl, nach Kapitel 2 in 2. Korinther. Und dann ruft Paulus sie auf. Nachdem dieser Mann Buße getan hatte, das war die Folge offenbar, er hat Buße getan. Offenbar war der Mann so zerknirscht über diese Angelegenheit, die Buße so tief, dass er nicht alleine weiterkam. Und Paulus ruft sie auf in 2. Korinther 2, zeigt diesem Bruder Liebe, damit er nicht verschlungen werde von seiner Not. Alleine kam er nicht fertig. Er brauchte die Liebe der Geschwister, um ihn zu tragen, damit er wieder hochkommen konnte. Das gibt es also. Wenn wir mit solchen Personen sprechen, dann sollten wir vorsichtig sein, wie wir das tun. Wir sollten nicht ihm Befehle geben. Lies die Bibel, bete, das sind alles Befehle. Tu, tu, tu. Oder tu nicht, denke nicht daran, mach dir keine Sorgen und so weiter. Das sind Befehle. Und ein Befehl erdrückt. Das ist ja eine Pflicht. Und wir fühlen uns geschoben und etwas gedrückt. Und das tut Jesus nicht. Jesus ist der beste Seelsorger. Was tut Jesus? Er erzählt ihm etwas. Er hilft ihm. Er gibt seinem Geist ein Stück Nahrung, Speise. Er sagt gleichsam, schau Paulus, du hast hier eine große Not. Du bittest mich, sie wegzunehmen. Ich nehme nicht immer Nöte weg, die ich in das Leben von meinen Kindern schicke. Ich gebe nicht immer Abhilfe. Manchmal löse ich das Problem durch Durchhilfe. Und ich möchte dich wissen lassen, meine Gnade reicht dir aus. Das darfst du wissen. Es genügt dir vollkommen meine Gnade. Denn, jetzt begründet er das noch, sagt ihm ein zweites Wort, denn an der Stelle der Schwachheit ist meine Kraft vollkommen, wird sie vollkommen gemacht. Sehen wir, wo er zuerst Gnade braucht, da braucht er im zweiten Teil des Satzes das Wort Kraft. Gnade ist aus der Liebe Gottes die Kraft, die Paulus braucht. Das ist alles, was er sagt. Und dann denkt Paulus darüber nach. Der Herr genügt, seine Gnade reicht aus. Und das hebt ihn auf, das tröstet ihn. Und dann beginnt er zu denken, ja, wenn das der Fall ist, gerade dann, wenn ich schwach bin, am schwächsten ist, dann ist der Herr am stärksten. Ja, dann will ich mich freuen, wenn ich schwach bin. Dann will ich mich freuen, wenn ich krank bin, wenn man mich beschimpft, wenn Schwierigkeiten kommen. Denn gerade dann wird die Kraft Gottes über mir und um mich her zelten. Das ist das Wort, das er gebraucht. Wir haben früher viel in Zelten gearbeitet und dann hat man Handzettel gedruckt und verbreitet. Dann und dann an jenem Ort wird eine Zeltevangelisation stattfinden oder im Zelt, so sagt man im Deutschen. Wir haben auch in Frankreich in jenen Tagen, in den 50er Jahren, als man noch Deutsch sprach in jenen Gegenden, evangelisiert. Ich wurde dann übersetzt und dort hieß es, wenn man diese Zettel drucken ließ und verbreiten ließ, es wird eine Zeltevangelisation stattfinden unter dem Zelt. So sagte man das dort. Und beide dieser Präpositionen kann man hier gebrauchen. Die Kraft Gottes ist wie ein Zelt über Paulus aufgerichtet. Die ganze Kraft, das ganze Zelt besteht aus Kraft. Und diese Kraft ist dann, wenn dieses Zelt über ihm aufgebaut ist, über ihm und um ihn her. Eine Präposition genügt nicht. Es genügt nicht, dass ich sage, sie ist über mir. Was ist dann mit den Seiten? Es genügt nicht, wenn ich sage, sie ist um mich her. Was ist dann über mir? Wir brauchen beides. Das Wort erwartet, verlangt beides. Jesus sagt Paulus, meine Kraft über dir und um dich her genügt dir. Ja, wenn ich umgeben bin von allen Seiten und oben, von der Kraft Jesu, von seiner Liebeskraft, dann kann ich durchhalten, trotz dessen, dass die Schwierigkeit bleibt, das Leiden bleibt, die Krankheit bleibt vielleicht, die Personen bleiben. Gott hat immer wieder schwierige Personen an meine Seite gestellt, beziehungsweise mich an ihre Seite gestellt. Bis ich eines Tages dem Herrn sagte, von einem dieser Personen, Herr, du darfst diese Person in meinem Leben belassen, solange du willst. Die Kraft Jesu, die Gnade Jesu reicht aus. Und ich muss mich nicht versündigen in dieser Spannungssituation. Und solche Situationen kommen in das Leben von einem jeden von uns. Denn keiner von uns ist vollkommen und nicht nur sind andere Leute eine Schwierigkeit für mich, sondern ich bin, wie Dr. Schlatter das sagt, Professor Schlatter, auch wir sind schwierige Menschen für andere und wir machen ihnen das Leben schwer. Denn ich bin auch nicht vollkommen. Das ist die Gemeinde Jesu, bis sie vollkommen ist, bis sie vollendet ist. Und wir brauchen diese Kraft aus der Liebe Jesu. Und Paulus will, dass unsere Augen aufgehen für die Größe, für die Überschwänglichkeit seiner Kraft, die sich einsetzt, die er einsetzt für uns in den kleinsten und größten Schwierigkeiten unseres Alltags, ja auch des Sonntags. Und dann geht er weiter. Wir könnten dann durch den Text gehen. Wir lasen gestern bis Vers 9. In Vers 9 spricht er, 8 und 9 spricht er von der Gabe. In Vers 9 sagt er, nicht aus Werken, nicht aus dem, was wir tun, nicht so, sondern aus seiner Gnade ist es, damit niemand sich rühme. Und jetzt wollen wir dieses Wort Werk aufgreifen. Wer die Bibel dabei hat, ich denke, jeder hat das Wort Werk in Vers 9, nicht aus Werken oder vielleicht eine moderne Übersetzung, Leistungen oder das, was wir machen. Vers 10 schließt sich nämlich an Vers 9 an und ist der Beweis oder die Begründung für Vers 9. Da heißt es, und vielleicht darf ich Vers 8 lesen, damit wir den Satz Zusammenhang bekommen. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet. Durch den Glauben, durch Vertrauen. Und dieses nicht aus euch, gerettet seid ihr nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. So offenbart sich seine große Retterliebe. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken. Damit nicht jemand sich rühme. Denn, warum sage ich, kann Paulus schreiben, dass es nicht aus Werken geschieht? Der Grund, ein Grund ist, denn wir sind Werk von ihm. Wie sollten wir durch irgendwelche Leistungen, irgendein Tun unsererseits Gott beeindrucken, damit er mit uns in gnädiger Weise verfährt? Wie sollten wir etwas tun können, damit wir gerettet würden, in den Himmel kämen? Wenn wir überhaupt nichts zu tun vermögen. Paulus sagt, nicht wir wirken, sondern er hat gewirkt. Nicht wir tun etwas und bringen Gott etwas in der Hand, sondern er macht aus uns etwas. Mit anderen Worten, wir sind überhaupt nichts, wir können nichts machen, wir können nichts wirken, denn wir selbst müssen noch erst gemacht werden. Um das zu betonen, gebraucht er im nächsten Teil des Satzes das Wort schaffen, kreieren, gleichsam aus nichts etwas hervorbringen. Denn wir sind in Christus Jesus erschaffen worden. Mit anderen Worten, jetzt macht er uns nicht nur zu schwachen und nicht unfähigen Menschen, sondern er sagt, wir waren Nulle, wir waren nichts. Er schuf uns erst. Nicht nahm er etwas Unwürdiges und machte etwas daraus nur, sondern wir existierten gar nicht. In seinen Augen waren wir wie nichts und er machte aus uns etwas. Deshalb sind wir gerettet. Nicht, weil wir ihm etwas bringen, sondern weil er uns macht. zu etwas, das ihm gefällt. Aber er hört da nicht auf, nicht nur das. Um zu beweisen, dass wir nichts beitragen können, fügt er noch etwas zu. Jetzt gehen wir tatsächlich als Folge des Glaubens an die Tat, in den Dienst für den Herrn und wir wirken für ihn. Aber er sagt, Moment einmal, alles das, was wir tun, ist auch noch sein Werk. Das, was wir machen, ist etwas Fertiges, etwas vorher Zubereitetes, in dem wir jetzt wandeln. Ich diene dem Herrn jetzt in der Verkündigung schon manches Jahrzehnt. Ich bin durch diesen Dienst gegangen, von Ort zu Ort, von Land zu Land, von Art des Dienstes zu Art des Dienstes. Ich habe einen vielseitigen Dienst gehabt, Lehrdienst, Evangelisation und so weiter. Alles das war vorher in der Ewigkeit schon vom Herrn geplant. Und Gott hat einen Plan für einen jeden von uns, vorher. Nicht nur einen Plan, sondern die Werke stehen bereit. Und wir steigen ein und wir tun, was er vorbereitet hat für uns zu tun. Wir von unserer Warte aus meinen, jetzt kommen Schwierigkeiten. Und wir tun, als ob das Gott überrascht, wie es uns überrascht. Ja? Jetzt stehen wir plötzlich vor einer Schwierigkeit und wissen nicht weiter, in der Gemeindearbeit oder sonst wo. Aber wir dürfen wissen, von Epheser 2, Vers 10 her, Gott hat schon längst die Lösung parat. Er weiß schon ganz genau, was er tun wird. Und jetzt will er, dass ich einfach ein Stück stehen bleibe, ein bisschen stehen bleibe und warte, bis er die Tür auftut. Vor verschlossenen Türen muss man warten, bis er sie auftut. Und dann warten wir und wir lernen Geduld und wir lernen, dass nicht wir es tun, sondern dass er es tun will. Das haben meine Frau und ich immer wieder lernen müssen. Unsere Kinder haben dasselbe gelernt. Wir haben als Familie gelernt. Und wenn der Herr eine Schwierigkeit bewältigte, dann haben wir zusammen den Herrn gepriesen. Sie haben gejaucht, sie sprangen im Zimmer rum, der Herr sei gelobt und so weiter. Sie haben das mit uns erlebt, auch als sie klein waren. Und später, als sie groß waren, da schreibt ein Sohn von uns, der unterwegs ist in Kanada, wir waren immer noch in Europa, macht er seine Erfahrungen, selbstständig, nicht nur mit uns, seine eigenen Erfahrungen. Eigenartig, wie der Herr in seinem Leben gewirkt hat. Und dann schreibt er oder telefoniert er, jetzt erlebe ich dasselbe, was ihr erlebt habt, als ich noch bei euch war. Jeder von uns darf den Herrn erleben in seiner überschwänglichen Kraft. Seine oder unsere Werke, die er will, dass wir sie tun, die hält er schon längst bereit. Wie wollte ich dann der Meinung sein, ich könnte etwas tun, um ihn zu beeindrucken? Nichts. Auch nicht als Christ. Nicht meine Gebete, nicht meine Treue, nichts beeindruckt ihn. Es ist alles sein Tun. Und ich willige ein und ich will Schritt mit ihm halten. Wie Henoch und Noah mit dem Herrn wandeln, das heißt mit ihm gleichsam zu Fuß gehen, Schritt für Schritt. Jetzt wollen wir den Vers lesen, damit dieses zusammenfassen, damit wir es gleichsam wie ein kleines Paket vor Augen haben. Denn sein Gebilde sind wir in Christus Jesus erschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitete, damit wir in ihnen wandeln sollten. Da haben wir es ganz kurz zum Ausdruck gebracht. Jetzt muss ich noch einmal zurückkurbeln und ein weiteres Element oder eine weitere Wahrheit oder ein weiteres erwähnen, worin die Retterliebe Gottes sich offenbart. Das ist nämlich, es läuft gleichsam durch den Text von Vers 5 an, wiederholt sich. Lesen wir Vers 5. Auch uns, die wir tot in Übertretungen waren, brachte er zum Leben, zusammen mit Christus. Durch Gnade seid ihr gerettet und er erweckte uns zusammen mit ihm und setzte uns zusammen mit ihm in den himmlischen Bereichen in Christus Jesus. In Christus Jesus, mit Christus Jesus. Damit er in den kommenden Weltzeiten zur Schau stellte den unermesslichen Reichtum seiner Gnade in Freundlichkeit gegen uns in Christus Jesus. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben und dieses nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit nicht jemand sich rühme, denn sein Gebilde sind wir in Christus Jesus. Da haben wir es. Alles, was Gott für uns und an uns tut, tut er über seinen Sohn Jesus Christus. Er ist der Mittler. In ihm sind wir gestorben, in und mit ihm sind wir auferstanden, in und mit ihm sind wir gen Himmel gefahren und sitzen zur Rechten des Vaters, Vers 7. In und mit ihm sind wir aus Gnade gerechtfertigt, gerettet. In und mit ihm sind wir neu geschaffen worden. Alles geschieht durch Jesus Christus. Vornehmlich ist seine Retterliebe, die Retterliebe Gottes, geoffenbart worden in seinem Sohn Jesus Christus. Und deshalb wird immer wieder gesagt, durch ihn sei Gott gelobt in Ewigkeit und so weiter. Immer wieder kommt Jesus die Ehre, der Ruhm zu. Und das wollen wir den Schreibern der Schrift nachtun. Wir wollen es lernen, unseren Herrn Jesus zu rühmen für die Gnade, die Gott in ihm und durch ihn uns geoffenbart hat. Das bringt uns zum Ende dieses ersten Teiles, der ersten Hälfte gleichsam, des zweiten Kapitels. Mit Vers 11 beginnt ein neuer Satz und ein neuer Gedanke. Im Grunde wird fortgesetzt, was er gesagt hat, denn er sagt darum, aber er eröffnet uns neue Perspektiven. Und die wollen wir, ich denke, nach einer kurzen Pause weiter besprechen, bevor wir heute auseinandergehen. Vielleicht können wir jetzt die Pause einsetzen. Danke. Lass mich zwischendurch eine kleine Bekanntgabe geben. Auf dem Büchertisch, wo meine Frau dann stehen wird, liegen Blätter auf, wenigstens ein Blatt, vielleicht mehrere. Auf jeden Fall ist da eine Möglichkeit, seinen Namen und seine Anschrift einzutragen, wenn man ein Blatt bestellen möchte, das mein Mitarbeiter und ich herausgeben, zweimonatliche. Es ist ein Blatt, das kostenlos weitergereicht wird mit Hilfen für solche, die dem Herrn dienen, vielleicht von Mann zu Mann Zeugnis ablegen, vielleicht in der Gemeinde irgendeinen Dienst verrichten, vielleicht sonst wo in der Welt. Für solche, die den Herrn lieben und dienen wollen, sollen dieses gewisse Hilfen sein. Wie gesagt, das wird zweimonatlich im Durchschnitt, es kann auch variieren, aber normalerweise zweimonatlich weitergegeben, entweder elektronisch oder auf Papier. Wer es elektronisch erhalten will, und das ziehen wir vor, das ist einfacher, der darf dann nebst seinem Namen auch seine elektronische Anschrift geben. Und wer es lieber mit auf Papier bekommen möchte, mit der Papierpost, gebe seine normale Postanschrift dann dort an. Vielen Dank, das zur Kenntnisnahme. Wir gehen jetzt zu den Versen 11 und weiter. In diesen Versen 11 bis zum Ende des Kapitels spricht Paulus von dem großen Vorrecht der Versöhnung mit Gott, durch welche wir in eine neue Gemeinschaft gestellt worden sind. Versöhnung mit Gott ist Versöhnung zur Gemeinschaft. Und Paulus scheint im Geiste wieder zurückzublicken auf die Vergangenheit, unsere Vergangenheit, und schildert dann auf einer anderen Schiene gleichsam unseren Weg oder den Weg Gottes mit uns zur Versöhnung. Ein sehr interessanter Text. In den Versen 11 und 12 schildert er uns die entfremdete Menschheit, die der Gemeinschaft Gottes und seiner Kinder entfremdet war. In den Versen 13 bis 18 schildert er uns den versöhnenden Christus, der uns mit Gott vermittelt hat und uns in diese Gemeinschaft eingeführt hat und wie er das getan hat. Und dann in den Schlussversen ab 19 bis 22 wird uns diese neue Gemeinschaft geschildert, wie sie aussieht. Wir sind nicht mehr Fremde, jetzt sind wir wirklich zugehörig zum Hause des Herrn. Also Vers 11 und 12 schildert der Apostel noch einmal unsere dunkle Vergangenheit. Und er tut das mit Worten, die es mit Gemeinschaft zu tun haben. Ich lese diese Verse. Darum denkt daran, dass ihr einst, die ihr im Fleisch von den Völkern wart, die Unbeschnittenheit genannt werden, von denen die Beschneidung genannt werden, eine Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und Fremde den Bündnissen der Verheißung, keine Hoffnung hattet und ohne Gott in der Welt wart. Das ist alles ein Satz und ist schwer, wenn man es so liest, einfach so mitzukriegen und zu behalten, denn es sind sehr viele Teile in diesem Satz. Es hilft uns, wenn wir die Bibel lesen, dass wir, wenn wir einen längeren Satz haben, es hilft uns, wenn wir den kurzen Kernsatz, um den sich alles andere dreht, wenn wir diesen erkennen können, wenn wir den finden können, wie in einem Gemälde, wenn wir die Hauptsache finden können, dann können wir das andere in Zusammenhang bringen mit dieser Mitte. Der Kernsatz lautet: Darum denkt daran, dass ihr ohne Christus wart. Oder ganz kurz: Ihr wart ohne Christus. Dies ist das Geheimnis dieses dunklen Gemäldes, dieser dunklen Schilderung. Das macht alles andere aus. Weil sie ohne einen Mittler zwischen Menschen und Gott waren, fehlte ihnen alles, was Gott Menschen geben möchte. Er führt diesen Gedanken ein mit einem kleinen Begründungswort: darum. Er sagt seinen Lesern, warum er dieses sagt, warum er ihnen dieses mitteilt und dann weiterhin von Jesus mitteilt, was er dann für uns getan hat. Darum nimmt uns zurück in die Verse vorher. Eigentlich scheinen das zwei Gebiete zu sein, auf die er weiterführt. Das erste: Darum scheint uns allererst auf die Verse 1 bis 10 aufmerksam zu machen, wo er schilderte, wie wir zu Christus fanden und gerettet wurden durch seine große Gnade. Aber im Weiteren scheint dieses Darum sich überhaupt zu beziehen auf das, was er überhaupt geschrieben hat bis jetzt im Epheserbrief. Darum, weil Gott uns so gesegnet hat, weil er uns so gerettet hat, weil ich so für euch bete. Darum sollt ihr wissen, ihr wart einmal ohne Christus und daran solltet ihr denken und das solltet ihr nicht vergessen. Nun kann man fragen, wenn man den Philipperbrief gelesen hat und einiges behält, dass Paulus dort sagt: Ich vergesse, was da hinten ist. Ja, das tut er auch. Wenn wir solche Sätze lesen, dann scheinen sie in unserem Ohr umfassend zu sein. Aber eigentlich sollten wir etwas vorsichtig sein, bevor wir von Widersprüchen sprechen. Denn in jeder Sprache ist es wohl der Fall, dass Aussagen gemacht werden, die scheinen allgemein zu sein, aber sie beziehen sich nur auf ein Gebiet. Wenn ich sage, es ist dunkel, oder es wird dunkel, dann meine ich nicht, dass es in der ganzen Welt jetzt dunkel wird. Dieser Satz bezieht sich auf diese Gegend, auf diesen Breitengrad. Es wird jetzt in diesen Zonen dunkler. Die Sonne ist untergegangen und das Licht nimmt ab. Oder ich sage, ich warte auf jemanden, der kommen soll, stehe draußen und warte. Und jemand sieht das. Ja, auf wen warten Sie? Ja, ich warte auf den und den. Er könnte jeden Moment kommen. Das ist eine allgemeine Aussage, die aber nicht so gemeint ist, wie sie gesagt ist. Hören Sie einmal ganz genau, was ich gesagt habe oder was man dann sagt. Das ist gutes Deutsch, aber es ist eigentlich falsch. Aber es ist richtig in dem Sinne, wie wir es auffassen. Er kann jeden Moment kommen. Stimmt das? Nein. Man kann nicht jeden Moment kommen. Man kommt an einem Moment in den Allen. In einem Moment von allen kann er kommen. Aber wir drücken es im Deutschen etwas anders aus. Und wir sagen jeden Moment, das heißt, ich weiß nicht wann, ich muss jetzt ständig warten, irgendwann, ich muss jeden Moment vorbereitet sein. Und deshalb stehe ich da, weil ich erwarte ihn in jedem Moment. Das stimmt. Das stimmt auch nicht. Ich warte ihn nur in einem von diesen vielen Momenten. Ja. Auf jeden Fall, so sprechen wir. Wir haben noch andere, man kann andere Beispiele anführen. Wir machen allgemeine Aussagen, die eigentlich begrenzt aufzufassen sind. Und in der Bibel haben wir genau das. Die Bibel ist geschrieben in unserer Sprache. Nun, zunächst einmal in hebräischen und griechischen Sprache und dann müssen wir das übersetzen und dann klingt es auch etwas anders manchmal im Deutschen und das bringt uns Schwierigkeiten. Aber jede Sprache hat ihre Schwierigkeiten und deshalb studieren wir die Bibel auch. Darum, weil Gott so gewirkt hat, deshalb, weil Paulus für die Geschwister betet und so weiter. Deshalb vergesst nicht, dass ihr ohne Christus wart. Dieser Satz muss in Zusammenhang gebracht werden. Wir müssen ihn einmal nehmen und ihn neben den Satz in Philipper Kapitel 3 stellen. Wir müssen jeden Satz in dem betreffenden Zusammenhang erkennen. Wovon spricht denn Paulus in Kapitel 3? Er spricht nicht von allem in der Vergangenheit. Er spricht nicht von der Rettung Gottes in der Vergangenheit. Er spricht von seinen Schwierigkeiten, von seinen Sünden. Er spricht von seinem Hochmut. Er spricht von Leistung und von allem diesen, das ich beitragen wollte, will ich jetzt nichts mehr wissen. Ich will nur eines wissen, Jesus. Und er ist ein und alles. Ansonsten will ich vergessen. Aber in Kapitel 2 des Epheserbriefes betont er ja gerade das. Vergesst nicht, dass Jesus alles ist und dass ihr einmal ohne ihn lebtet und dass er es ist, der in euer Leben eingekehrt ist und den Unterschied gemacht hat. Wenn diese zwei Sätze sich zu widersprechen scheinen, wir sie aber näher betrachten in ihrem jeweiligen Zusammenhang, dann merken wir, sie sagen eigentlich dasselbe aus. Wir sollen nicht vergessen, dass Jesus das Geheimnis ist unseres Lebens. Ohne ihn kommen wir um. Ohne ihn gehen wir ewiglich verloren. Ohne ihn haben wir nichts und sind wir nichts. Beides dieses betont Paulus. Wir lesen das einmal. Jetzt wollen wir eins nach dem anderen uns vor die Augen führen. Was enthält dieser längere Satz in dieser Verbindung? Ihr wart ohne Christus. Darum denkt daran. Wir sollten das immer wieder zum Gegenstand unserer Besinnung, unseres Nachdenkens nehmen. Dass ihr einst, was ist hier einst? Das ist die Zeit vor ihrer Bekehrung. Dass ihr einst, die ihr im Fleisch von den Völkern wart, Von den Völkern zu sein heißt nicht von Israel zu sein. Manchmal übersetzt man hier Heiden. Das ist nicht schlecht übersetzt. Nur Heiden ist für uns nicht ganz das, was Goyim oder Ethne, das sind die hebräischen und griechischen Wörter, damals bedeuteten. Ethne waren einfach die Fremden. Das waren die außerhalb. Für Israel waren die anderen Menschen gleichsam Fremde. Sie waren das Volk und alle anderen waren nicht Israeliten und man nannte sie auch Heiden. Sie konnten genauso gekleidet sein wie die, sie konnten gelehrte Menschen sein, aber sie waren nicht Juden. Juden waren das Volk Gottes und Israel war das Volk Gottes und die anderen waren nicht Israeliten. Manchmal will man Nationen gebrauchen. Das ist noch schwieriger. Denn das Wort bedeutet nicht Nationen als solches oder immer. Es kann sich auf Nationen oder Völker, Nation ist eigentlich ein lateinisches Fremdwort. Das brauchen wir nicht im Deutschen so hier zu gebrauchen. Das einfache Wort im Deutschen wäre Volk. Aber auch das genügt nicht. Denn die Leser waren nicht Völker, sondern sie waren einzelne Menschen in Ephesus und an verschiedenen Orten im Hinterland, die jeweils ganz alleine, vielleicht noch zusammen mit anderen, aber als Individuen zu Jesus fanden, als Einzelpersonen. Sie kamen nicht als Volksgruppen, sie kamen nicht als Nationen zu Jesus Christus, sondern sie kamen als Einzelpersonen. Sie waren einzelne Menschen aus den Völkern. Und Paulus sagt das. Ihr wart damals ohne Christus als solche, die ihr nicht in Israel wart. Jesus kam nach Israel und in Israel hat er zuerst sein Werk begonnen. Aber ihr wart außerhalb dieses Einflussbereiches, damals. Denkt daran, dass ihr im Fleisch, das heißt im Körper, der wird manchmal Fleisch genannt, von den Völkern wart, die Unbeschnittenheit genannt werden. Die Nicht-Israeliten wurden so benannt von den Israeliten. Die Israeliten hingegen waren die Beschneidung. Manchmal wird Israel so identifiziert. Das ist die Beschneidung. Das heißt, sie waren Israeliten. Umgekehrt waren die anderen die Unbeschnittenheit. Aber jetzt ist interessant, wer was sagt. Paulus sagt, ihr wurdet Unbeschnittenheit genannt von Menschen, die beschnitten waren, nicht von Gott. Sie waren unbeschnitten, aber hier ging es um das, was einer den anderen nannte. Und auch die Beschneidung, die Israeliten, das macht Paulus klar in diesem Text und in anderen Texten, die brauchten den Christus genauso wie die Unbeschnittenheit, die Nicht-Israeliten. Aber weil beide noch nicht Christus kannten, nennen sie sich religiös oder nicht religiös. Das geschieht heute auch. Es gibt Menschen, deren Religion besteht in einer gewissen Religion. Das heißt, ihre Beziehung zu Gott kommt zum Ausdruck dadurch, dass sie, wollen wir einmal sagen, evangelisch sind. Andere meinen, sie sind mit Gott in Ordnung, weil sie katholisch sind. Andere, weil sie Zeugen Jehovas sind. Andere, weil sie Mormonen sind. Und dieser Name ist ihr Beweis dafür, das Zeichen davon, dass sie religiös sind, dass sie mit Gott in Ordnung sind. Und die Juden meinten, sie seien mit Gott in Ordnung, weil sie beschnitten waren. Das war das Zeichen, dass man zum Volk Gottes gehörte. Und jetzt nennen sie die anderen etwas anderes, um anzudeuten, um klarzumachen, ihr seid nicht von uns, nur wir sind Volk Gottes, nicht ihr. Und so kommt eine Wand zwischen den Völkern. Und das will Paulus betonen. Überall sind diese Wände aufgebaut, religiöse Wände. Und die müssen abgebaut werden. Und Paulus zeigt uns, wie das geschieht. Ihr wurdet Unbeschnittenheit genannt durch die Beschneidung, Eine Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht. Jetzt bagatellisiert er das, macht es klein. Schaut einmal, ihr, die ihr nicht ohne Christus wart, auch die Juden, die so viel von sich hielten und euch Unbeschnittenheit nannten, ihre Beschneidung war am Körper. Und was kann der Körper schon Gott beeindrucken? Was kann schon eine Beschneidung ausmachen für ihn, dass Gott meint, er müsste ihn jetzt in den Himmel nehmen? Und dieses wurde mit der Hand gemacht, mit einer menschlichen Hand. Er zeigt, dass es alles recht irdisch eigentlich war. Es war religiös, aber es war irdisch. Es war fleischlich. Es taugte nicht, um einen Menschen mit Gott zu versöhnen. Aber es wurde eine Wand dadurch aufgebaut. Vers 12. Dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart. Weiter, was heißt das? Ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels. Und fremde den Bündnissen der Verheißung. Israel war ein Volk mit Bürgern. Und wer Bürger von Israel war, der war in den Bund aufgenommen oder die Bündnisse aufgenommen, die Gott mit Israel geschlossen hatte. Und diese Bündnisse trugen in sich Verheißungen. Gott versprach bei Einhalten von Israels Seite gewisser Voraussetzungen, versprach er etwas. Oder er versprach auch ohne Bedingung, zum Beispiel, dass der Messias kommen sollte. Israel als Volk hatte Verheißungen. Aber ihr wart ohne diese Verheißungen. Ja, ihr hattet kein Bürgerrecht in diesem Volk. Ihr wart vollkommen ausgeschlossen aus diesem Bereich, in dem Gott Propheten sandte und wirkte. Ohne Verheißungen. Keine Hoffnung hattet. Weil sie keinen Christus hatten, hatten sie keine Hoffnung. Hatten Juden eine Hoffnung? Nur insofern sie sich im Glauben auf den kommenden Christus verließen. In dem Sinne, dass sie eine Verheißung hatten, bekamen sie eine Hoffnung. Aber nur in dem Maße, wie jeder persönlich diese Hoffnung in Anspruch nahm, beziehungsweise zu seiner Hoffnung machte, hatte er Hoffnung auf Heil. Paulus wird deutlich machen, dass der Jude genauso wie der Heide durch Jesus kommen muss, wenn er mit Gott versöhnt werden will. Dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft, fremde den Bündnissen der Verheißung, keine Hoffnung hattet und ohne Gott in der Welt wart. Man stelle sich das einmal vor. Man ist da. Man ist ein Mensch. Man ist in der Welt. Man hat ein Bewusstsein. Man lebt. Aber man hat keinen Gott. Wenn man einen hat, ist es der falsche, sodass man dennoch keinen hat. Ihr wart ohne den wahren Gott in dieser Welt. Man stelle sich einmal einen Menschen vor, der Planet dieser Erde ist geräumt, nichts mehr da. Und Sie sitzen ganz allein oben auf diesem Planeten und sonst ist nichts im All. Aber es ist ein Gott da, aber Sie haben keine Beziehung zu ihm. Sie sind ohne ihn und sie sind ohne Gemeinschaft aus diesem Planeten. Das ist das Leben eines Nichtchristen. Er lacht, er macht Spaß, er geht Freuden nach, aber innerlich, wenn er nach Hause kommt, ist er leer, so einsam wie ein Mensch ganz allein auf diesem leeren Planeten. Er hat nichts. Wir sehen das nicht immer. Fangen Sie aber einmal an zu sprechen mit solchen Leuten. Ein Nichtchrist, dem fehlt alles, weil ihm Jesus fehlt. Ohne Christus, ohne Gott in der Welt. Und jetzt kommt ein Aber. In Vers 4 hatten wir schon ein Aber. Aber Gott. Und jetzt sagt Paulus, nun aber jetzt. Einst ohne Christus, Und jetzt was? In Christus. Vorher weit weg von Christus. Jetzt nicht nur nahe, sondern in Christus. Nun aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, das sind Ausdrücke wohl aus Hosea, dem Propheten, fern wart, nahe geworden durch das Blut des Christus. Wie kommt man Gott nahe? Durch das Blut des Christus, des Messias. Nun, was entfernt uns von Gott? Jesaja 59. Ein Wort übrigens an Israel. Eure Sünden, eure Übertretungen trennen euch und euren Gott. Ihr meint, einen Gott zu haben, aber ihr seid getrennt von diesem Gott. Durch die Sünde sind wir fern von Gott. In dem Moment, wo Eva vom Baum nimmt und isst, ist sie Gott entfremdet. In dem Moment, wo Adam nimmt und isst, ist er Gott entfremdet. Und kommt diese große Kluft zwischen Gott und Menschen und ihren Nachkommen. Und so kommen wir auf die Welt. Ohne Christus, ohne Gott, in Christus nahegebracht. Durch das Blut Jesu Christi, der sein Leben als Opfer an unserer Stelle gab, wird unsere Schuld, die uns von Gott trennt, weggenommen, sodass der Weg frei ist zur Versöhnung mit Gott. Das ist das große Hindernis. Johannes der Täufer ruft einmal aus, als er Jesus dort laufen sieht und sagt, schaut, da ist Gottes Lamm, das die Sünde nicht Israels, sondern der ganzen Welt hinwegträgt. Hätten die Israeliten auf dieses Wort geachtet und es behalten, dann hätten sie etwa 3 oder 4 Jahre später besser verstanden, was am Kreuz geschah, als Jesus unsere Sünden am Kreuz trug. Und uns mit Gott versöhnte, unsere Entfernung in sich selbst erfuhr, als er rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann aber sagte, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Die Versöhnung, die Gemeinschaft war wieder da. Und in ihm, der unsere Entfernung getragen hat, wegen unserer Verschuldung, werden wir versöhnt durch sein Blut. Blut ist das Zeichen des Todes. Es wird vergossen, das heißt, kommt außerhalb des Körpers. Das Leben fließt aus dem Körper und somit ist der Körper leblos. Dieses Opfer wurde den Israeliten zu einem ständigen Bild. Es wurde ihnen immer wieder vor Augen geführt, was es bedeutete, bei Gott verschuldet zu sein und wie man mit Gott versöhnt werden konnte. Deshalb haben auch die Apostel, wenn sie das mit dem Alten Testament in Verbindung brachten, besser verstanden, was Jesus, ihr Meister, dort am Kreuz tat. Vorläufig konnten sie das nicht verstehen, aber später haben sie das verstanden. Nun aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahe geworden durch das Blut des Christus. Denn, was bedeutet das? Er ist unser Friede, unsere Versöhnung. Jetzt darf man sprechen. Jetzt darf eine Beziehung aufgebaut werden, gedeihen. Er ist unser Shalom. In seiner Person. Er trat in den Riss, gab sein Leben als Opfer für uns. Und dadurch ist seine Person unser Friede. Kommen wir zu ihm, dann sind wir beim Vater, weil er der Sohn des Vaters ist und uns zu Gott führt. Er ist unsere Versöhnung, unser Friede. Er ist unser Friede. Er, das wird betont, kein anderer, durch keinen anderen Propheten oder durch keine andere Person werden wir mit Gott versöhnt. Wenn wir das so sagen, wir dürfen das in diesem Raum sagen, Auf der Straße wird es uns wohl verboten sein. Ich weiß nicht, wie die Gesetzgebung hier ist. In der Schweiz darf man nicht Plakate aufstellen, Jesus Christus ist der einzige Weg. Der Mund der Christen wird zugebunden. Wir sollten aber nicht unseren Mund verschließen lassen. Wir sollten bereit sein, die Leiden auf uns zu nehmen, die das Zeugnis für Jesus mit sich bringt. Und wir wollen nicht nur in diesen Räumen das bedenken, dass nur er Frieden mit Gott bringt, sondern auch außerhalb, auf dem Arbeitsplatz, in der Schule, wo immer. Nur Jesus ist der Weg. Das sind reine Tatsachen. Das ist keine religiöse Einbildung. Das ist erwiesene Tatsache. Im Übrigen kann man darauf hinweisen, dass die Bibel das bei weitem am besten belegte, bezeugte Buch ist von allen Geschichtsbüchern der Welt. Dieses Buch berichtet aus einer Zeit von etwa 2000 Jahren und mehr zurück. Und wir haben Berichte aus jenen Zeiten. Wir haben Berichte von Caesar oder Caesar, sagt man manchmal, Julius, dem Imperator. Das war etwas vor Christus. Aber die Manuskripte, die Handschriften, die Bücher oder die Zeugnisse davon sind spärlich. Und dennoch glaubt man, dass es einen Julius Caesar gab. Und er schrieb über seine Kriege und so weiter, über die Germanen. Man glaubt dem. Aber für die Bibel gibt es bei weitem viel mehr Handschriften und Hinweise. Tausende. Heute sind es, glaube ich, über 6000 Teile bzw. Fragmente, Handschriften, die bezeugen, die diese Geschichte bezeugen. Aus verschiedenen Zeiten, aber wir haben sie, man hat sie gesammelt. Bei weitem das bestbelegte Buch. Das ist nur ein Hinweis, wenn man uns fragt. Es gibt andere Hinweise. Zum Beispiel, man meint, es würde Widersprüche in der Bibel geben. Kann man das beweisen? Nein. Wo immer man die Möglichkeit hat, jetzt spreche ich wissenschaftlich, wo immer man die Möglichkeit hat, die Bibel zu kontrollieren, auf ihre Wahrhaftigkeit hin, das heißt, wo immer man sonst wo in der Geschichte ein Beispiel von dem hat, was hier gesagt wird, und vergleichen kann, wo immer man die Möglichkeit hat, zu prüfen. Zum Beispiel gab es einen Pilatus, den gab es früher nicht in der Geschichte, den Namen kannte man nicht. Und dann findet man seinen Namen in der Geschichte. Und jetzt hat man eine Möglichkeit zu vergleichen. Ja, den hat es gegeben zu der und der Zeit, kann man sagen. Oder Darius oder andere Persönlichkeiten. Wo immer man die Möglichkeit hat, die Bibel auf ihre Wahrhaftigkeit zu kontrollieren, dort hat sie bis jetzt immer Recht gehabt, Recht bekommen. Nie ist es erwiesen worden, dass sie im Widerspruch stand. Es gibt Behauptungen, aber die Behauptungen kann man nicht belegen, beweisen. Es gibt andere Hinweise. Wenn aber, ich muss dieses sagen, der Erfolg einer Beweisführung ist abhängig von zweierlei. Ich sage dieses vielleicht mehr für Schüler und solche, die es mit solchen Menschen zu tun haben. Der Erfolg einer Beweisführung ist von zweierlei abhängig. Von der Richtigkeit, geschichtlichen und wissenschaftlichen Richtigkeit des Beweises, den ich führe, und zweitens von der Fähigkeit meines Gegenübers, diesen Beweis zu erfassen. Nicht jeder, ich spreche mit einem Kind, ich kann die besten Beweise führen, es kann nichts anfangen damit. Und es gibt Menschen, die können nichts anfangen mit dem, was man beweisen will. Aber wenn er imstande ist, das zu beweisen, und er will die Wahrheit, dann können solche Beweisführungen helfen, um etwas abzubauen, sodass er eher Vertrauen gewinnen kann zu dem, was hier geschrieben steht. Es gibt auch andere Wege. Manchmal braucht man keine Beweise zu führen. Man zitiert einfach Bibelwort. Und das Wort ist wie ein Schwert und trifft das Gewissen. So ist schon manch ein Ungläubiger zum Glauben gekommen, weil das Wort Gottes wie ein Schwert ihn traf. Gott gebraucht verschiedene Wege, um Menschen umzukrempeln und wie Paulus zu sich zu ziehen. Nun, wir müssen hier abbrechen. Es war eine sehr schöne Gemeinschaft hier in dieser Gemeinde. Meine Frau und ich sind sehr beeindruckt durch die Freundlichkeit und die Aufnahme hier. Und wir wollen für euch beten, wenn wir weiterfahren. Morgen oder heute Abend schon geht es nach Raden. Dort haben wir ebenfalls zwei Abende. Dann geht es nach Lemgo, wo wir Samstag und Sonntag sind. Und dann geht es wieder weiter. Ende des Oktobers wollen wir wieder zurück sein in Kanada. Wir sind dankbar für eure Gebete. Und wir wollen uns jetzt anschließend noch einmal Zeit nehmen, zu Dank oder Bitte, so wie der Herr es schenkt. Wir wollen das jetzt tun. Wir stehen dazu auf. Du Gott des Friedens, der du von den Toten heraufführtest, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut eines ewigen Bundes, Jesus, unseren Herrn, mache du uns heil und tüchtig in jedem guten Werk, deinen Willen zu tun, und tu das vor dir Wohlangenehme in uns durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit gebührt in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Wir dürfen noch einmal Platz nehmen.